Heute ist Freitag, der 12.7. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, wann besteuern wir endlich die Reichen richtig und wann sieht das auch die FDP ein? Darüber sprechen wir heute. Und dann geht's um Annalena Baerbock und ob sie nochmal Kanzlerin-Kandidatin werden will. Wir sprechen über den NATO-Gipfel und über einen neuen, sehr wichtigen Film, den ich euch ans Herz legen möchte. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, Ende der Woche und ganz liebe Grüße aus Berlin. Ich war hier gestern auf der Premiere des Films Führer und Verführer und ich muss euch sagen, das ging ganz schön unter die Haut. Propaganda und Manipulation, was damals unter Hitler funktioniert hat, mit einem Blick in die Köpfe der Täter, um zu verstehen, wie es heute geht. Aber dazu später nochmal mehr am Ende dieser Folge. Starten wir erstmal mit den News von heute. Vermögenssteuer, Bürgergeld kürzen, Schuldenbremse. Ganz schön viele Themen liegen gerade auf der Straße der FDP. Und es gibt zwei neue Studien, über die wir reden wollen und die für ganz schön viel Wirbel gesorgt haben. Eine neue Studie der Boston Consulting Group fand heraus, dass fast ein Viertel, 23% der Bevölkerung in Deutschland, das gesamte Finanzvermögen besitzt. Ja, die Autorin der Studie rechnen damit, dass sich dieser Trend auch noch verstärkt, und zwar schon in den nächsten 5 Jahren. Und dann sollen die Superreichen ungefähr 26% des gesamten Finanzvermögens besitzen. Das Problem ist dabei natürlich diese Arm-Reich-Schere, die ist in Deutschland besonders groß, denn die Vermögensverteilung, die ist überdurchschnittlich ungleich. Das bedeutet, wir haben Reiche, die immer reicher werden, und Arme, die immer ärmer werden. Ja, was könnte man denn da nur machen? Wie wär's denn mal mit einer ordentlichen Vermögenssteuer? Das wäre doch mal ein Anfang, dass die Leute, die sehr viel Geld haben, auch ja, Steuern zahlen, und zwar so, dass es auch wirkt. Ja, und dazu gibt es auch eine neue Umfrage. Das Forsa-Institut hat sich damit beschäftigt und herausgefunden, die Mehrheit der Deutschen, die spricht sich für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer ab 1 Million Euro aus. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie die Wählerinnen von den bestimmten Parteien das finden. 84% der Grünen sind dafür, 79% der SPD sind dafür, 58% von BSW sind dafür, 55% auch von der Union, also CDU, CSU. Nur die Wählerinnen der FDP, die stimmten dagegen mit 78% und bei der AfD waren es auch 62%. Ja, Marco Buschmann von der FDP, ihr kennt ihn, das ist unser Justizminister, der schreibt: Die Vermögensteuer ist als abstraktes Konzept eine beliebte Idee. In der Praxis frisst der komplexe Bewertungsaufwand, was ist ein Gemälde wert und was eine vererbte Vase, die Erträge daraus auf. Daher haben viele Länder, die sie einmal eingeführt haben, sie wieder abgeschafft. Okay, ganz kurz, ich möchte das nochmal zusammenfassen. Dem reichsten 1% gehört rund ein Drittel des gesamten Vermögens in Deutschland. Bei cleverer Steuergestaltung zahlen MultimillionärInnen 24% Abgaben, NormalverdienerInnen 43% Abgaben. Die Aussetzung der Vermögensteuer im Jahr 1996, die hat den Staat bisher 380 Milliarden Euro gekostet. 62% der Deutschen sind für die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Und das ist jetzt so kompliziert, wie Buschmann meint. Ich meine, bei BAföG-Anträgen oder auch bei Bürgergeld, wo alles auf den Kopf gestellt wird und nach Geld gesucht wird, da geht das ja anscheinend auch. Da wird man durchleuchtet und bewertet, da geht es um Vermögen, Einkommen, Einkommen der Eltern, Einkommen des Partners etc. ppp. Aber bei Reichen ist das zu komplex, wenn es um Vasen geht und wie hat er das genannt? Gemälde? Mir fällt da eigentlich nur eine Sache zu ein. Vielleicht sollte er mal nach Hilfe fragen bei Bares für Rares beim ZDF. Aber die FDP, die kocht ja lieber ihr eigenes Wahrheitssüppchen, kennen wir ja. Für ein Tempolimit, da gibt es zu wenig Schilder, Vermögensteuer zu komplex und zu teuer. Nur die Verwaltungskosten der Vermögensteuer, die lagen bei ihrer Aussetzung 1996 bei 3% ihrer Einnahmen. Das hat mich 4 Minuten Recherche gekostet. Wäre doch auch was für Buschmann. Politik im Sinne der Mehrheit machen, kurz überlegen, was man schreibt und nicht nur im Sinne der Superreichen. Ganz lieben Dank. Die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock, die unsere Außenministerin ist, die wird bei der nächsten Bundestagswahl nicht wieder als Kanzlerin-Kandidatin für die Grünen antreten. Sie sagt, sie würde diese erneute Kandidatur jetzt ausschließen. Das hat sie in einem Fernsehsender bei CNN gesagt und das begründet mit der Verantwortung, die sie in ihrer derzeitigen Funktion als Bundesaußenministerin hat. Sie möchte sich auf internationale Krisen konzentrieren. Zitat: Die Welt ist offensichtlich eine ganz andere als zur letzten Bundestagswahl. Im Lichte des russischen Angriffskriegs und auch nach der dramatischen Lage im Nahen Osten braucht es nicht weniger, sondern mehr Diplomatie, sonst füllen die Lücke andere. Ja, angesichts dieser extremen Zeiten sehe sie es als ihre staatspolitische Verantwortung als Bundesaußenministerin, statt in einer Kanzlerkandidatur gebunden zu sein, ihre Kraft weiterhin voll und ganz ihrer Aufgabe zu widmen, Vertrauen, Kooperation und verlässliche Strukturen zu bilden. Für und mit so vielen Partnern weltweit und in Europa, die darauf bauen. Und sie sagt aber auch, im Wahlkampf werde sie aber alles tun, um ihre Partei zu unterstützen. An dieser Stelle möchte ich einfach nur Düsen Tekkal zitieren. So geht Verantwortung, so geht Eigentreue. Die deutsche Außenministerin verzichtet auf eine erneute Kanzlerkandidatur, um sich in extremen Zeiten auf weltweite Krisen zu konzentrieren. Diese Größe würde ich einigen männlichen Kollegen weltweit auch wünschen. Und dann sprechen wir über den NATO-Gipfel. Die NATO hat der Ukraine beim Gipfel in Washington weitere umfassende Unterstützung zugesagt und will die künftig von Wiesbaden aus koordinieren. Mir richtig gehört hier von uns aus Deutschland. Und da geht es um den Großteil der Waffenlieferung an die Ukraine und die Ausbildung ukrainischer Soldaten. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der bestätigte die Entscheidung zum Abschluss des zweiten Gipfeltags und sagt, insgesamt sollen in Wiesbaden rund 700 NATO-Mitarbeiter im Einsatz sein und bis zu 40 davon aus Deutschland. Und damit geht die Koordination der militärischen Unterstützung der Ukraine von den USA zur NATO insgesamt über. Und da geht es auch so ein bisschen darum, dass sie sich schon darauf vorbereiten, was passieren könnte, wenn Donald Trump US-Präsident wird und da nicht mehr so viel Kontinuität hätte in der NATO, in der USA. Und darum wurde ebenfalls beim Gipfel beschlossen, der Umfang der Militärhilfen für die Ukraine soll innerhalb des nächsten Jahres 40 Milliarden Euro betragen. Wichtig für die kommenden Monate, neben weiteren Luftabwehrsystemen, sollen auch F-16-Kampfflugzeuge an die Ukraine gehen. US-Präsident Joe Biden, der warnte vor einer dauerhaften neuen Aufrüstung Russlands im Zuge des Ukraine-Kriegs und sagte, Russland beschleunigt die Produktion von Waffen, Munition und Fahrzeugen erheblich und das macht er mit der Hilfe von China, Nordkorea und dem Iran. Zitat, wir können uns als Bündnis nicht erlauben, hier zurückzufallen. Und dann wurde Bundeskanzler Olaf Scholz auch gefragt, wie es eigentlich aussieht, wenn jetzt Trump gewinnt, ob das möglicherweise ein Problem wird, wenn es dann sinkende NATO-Beiträge aus den USA gibt und ob er dann bereit ist, die Rolle einer Führungskraft zu übernehmen. Da sagte er, Deutschland ist das größte Land in Europa innerhalb des NATO-Bündnisses. Daraus erwächst uns eine ganz besondere Verantwortung und das kann ich hier ganz klar und deutlich sagen, ich werde dieser Verantwortung gerecht werden. Zum Schluss möchte ich euch jetzt einmal ganz kurz mit in den Film Führer und Verführer nehmen. Ihr hört jetzt den Ton meines Videos, das heute online gegangen ist. Ich kann euch diesen Film nur wärmstens ans Herz legen. Er geht unter die Haut, aber er ist extrem wichtig.
Wir sagen heute immer, nie wieder ist jetzt. Oder wie Margot Friedländer sagen würde, damals hat es auch so angefangen.
Deshalb ist es unverständlich, dass so viele Menschen ihre Hand dafür gegeben haben, Menschen umzubringen.
Was so unverständlich ist, wie all das damals überhaupt stattfinden konnte, das hat einen Namen. Propaganda und Manipulation. Nur wie hat das damals funktioniert? Bei Hitler und seinem Propagandaminister Goebbels.
Propaganda ist eine Kunst wie die Malerei.
Wie haben sie es geschafft, dass ihnen so viele Menschen gefolgt sind? Und was können wir heute daraus lernen, wenn wir sagen, das darf nicht noch einmal geschehen?
Wir stimmen ein Höllenkonzert an. Immer weiter hetzen und putschen.
Dafür müssen wir einen Blick in die Köpfe der Täter wagen. Wie haben sie gedacht? Genau das macht der Film Führer und Verführer, der seit dem 11.07. in den Kinos ist.
Wir schaffen die Bilder, die bleiben werden.
Und ja, Fake News, Lügen und Hetzer, die wir heute in der Gegenwart sehen, die können wir entwaffnen, wenn wir in ihre Köpfe schauen und sehen, wie ihre Strategie funktioniert. Wenn wir verstehen, wie es damals war und was es für Parallelen zu heute gibt. Stellt euch allein mal einen Hitler mit der Macht der sozialen Medien vor. Die Auswirkungen der Manipulation müssen wir erkennen.
Ich habe den Führermythos geschaffen.
Dieser Film ist ein Beitrag genau dazu, damit der Satz, nie wieder ist jetzt, auch Wirklichkeit wird. Denn
wir können nicht ignorant sein und sagen, das kann nicht mehr passieren. Das kann immer wieder passieren.
Führer und Verführer, ab jetzt im Kino.
Alles Weitere zum Film findet ihr in den Shownotes. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir unbedingt, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich wie immer über jede Bewertung. Abonniert den Podcast, drückt auf die Glocke, alles, was uns hilft, sichtbar zu werden. Gerade jetzt im Sommer, da macht man ja gerne mal schöne Sachen, aber es ist umso wichtiger, dass wir auch die News hören. Bleibt dabei, empfiehlt den Podcast, ich freue mich sehr. Und deswegen hören wir uns auch am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.